Morgen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie an diesem Sonnensonntag den Weg zu uns gefunden haben. Wir wollen heute gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir wollen Gott loben, wir wollen Lieder ihm singen, wir wollen mit ihm reden und wir wollen auch auf sein Wort hören. Und sein Wort wird uns auslegen Volker Halfmann. Ich freue mich, dass Volker Halfmann heute wieder bei uns ist und predigt. Ich habe den Wochenspruch ausgesucht, mit dem ich Sie nochmal besonders grüßen möchte. Er steht in Psalm 66, Vers 20 und er lautet: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Der Predigttext, der Grundlage für die Predigt sein wird, steht in Kolosser 2, 8, Vers 15. Und ich werde diesen Predigttext vorab lesen und es wäre schön, wenn Sie dazu aufstehen könnten. Gebt Acht, dass euch keiner durch die Vorspiegelung höherer Erkenntnis betrügt. Das alles ist nur von Menschen erdacht. Es handelt nur von den kosmischen Mächten. Mit Christus hat es nichts zu tun. Christus ist Herr über alle Mächte und über alle Gewalten. In ihm wohnt Gott mit der ganzen Fülle seines Wesens. Und nur durch ihn habt ihr Anteil an dieser Fülle. Durch die Verbindung mit ihm seid ihr nun auch Beschnittene. Ich spreche nicht von der Beschneidung, die am Körper vorgenommen wird. Bei der Beschneidung durch Christus habt ihr gleichsam den ganzen Körper, der unter der Herrschaft der Sünde steht, abgelegt. Denn ihr seid durch die Taufe mit Christus begraben worden. Und ihr seid auch schon mit ihm zusammen zum neuen Leben gelangt. Denn durch den Glauben habt ihr euch der Macht Gottes anvertraut, der Christus vom Tod erweckt hat. Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten. Das heißt, in ein Leben voll Schuld verstrickt. Aber jetzt hat euch Gott mit Christus zusammen lebendig gemacht. Den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen belastet hatte, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Die unsichtbaren Mächte hat er entwaffnet und sie zu ihrer Schande vor aller Welt in seinem Triumphzug mitgeführt. Hier ist im Grunde das Evangelium, könnte man sagen, kurz zusammengefasst. Jesus Christus für uns gestorben, uns erlöst, die Sünde an das Kreuz genagelt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass das Wahrheit ist, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns gestorben bist, dass du die bösen Mächte ausgefegt hast, dass du sie weggeworfen hast, dass sie keine Relevanz mehr haben in unserem Leben. Ich danke dir, dass wir das wissen können, dass wir aufsehen können zu dir und dass bei dir Gnade und Erlösung ist. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen unser erstes Lied, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan hat, und parallel wird die Kollekte eingesammelt. Thank you.
Oh Mann, der Virus ist viel schlimmer, als ich gedacht habe. Unsere Internetseite ist immer noch lahmgelegt. Na toll, kann ich mich wieder auf einen super stressigen Tag einstellen. War ja klar, Kunden und Telefon und am besten alles gleichzeitig. Genau wie gestern. Wäre ja auch zu schön, wenn die Kunden im Internet die Bilder angucken könnten und einfach online bestellen. Na, es geht schon los. Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
Guten Tag. Ich brauche unbedingt einen neuen Gott. Der alte, den ich von meinen Eltern geerbt habe, ist total aus der Mode. Das habe ich natürlich erst bemerkt, als ich ihn dann mal letzte Woche gebraucht habe. Und außerdem ist er männlich. Ich brauche eine Frau, wenn es mir überhaupt etwas bringen sollte. Jemand, der so fühlt und empfindet wie ich. Verstehen Sie mich? Haben Sie so etwas?
Also wir haben eigentlich alles. Soll Ihr Gott denn eher für den Hintergrund sein oder soll er auch nach außen gut wirken?
Also einfach zum Präsentieren wäre ja auch schon gut. Schließlich ist es ja recht in. Aber Erfolg ausstrahlen sollte sie auf jeden Fall. Und immer erreichbar sein. Ja, das wäre sehr praktisch. Denn ich bin ziemlich viel unterwegs und kann mich einfach nicht so dran halten nach bestimmten Zeiten.
Ja, ich glaube, haben wir bestimmt was für Sie. Einen Moment, bin sofort wieder bei Ihnen. Gott AG, einen Moment bitte. So, also, hier, ich glaube, das ist genau das Richtige für Sie. La Dues. Sie ist weiblich, hat die perfekte Ausstrahlung und ist jederzeit erreichbar. Ich glaube, das ist genau das, was Sie sich vorgestellt haben.
Super.
Sehr schön. Dann können Sie hier drüben ins Bestellbüro gehen und die Kollegen helfen Ihnen gerne weiter.
Dankeschön.
Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.
Gott AG Tobler, guten Tag.
Guten Tag. Hier spricht Schmidt. Frau Tobler, vor 2 Monaten bekam ich von Ihnen einen Hardliner-Gott. Ich versetze ihm regelmäßig welche, aber jetzt ist der beleidigt. Der versteht überhaupt keinen Spaß. Der ist richtig fundamentalistisch. Ich glaube, Sie hatten mich falsch verstanden. Das ist nicht das, was ich brauche. Ich schicke den Ihnen sofort zurück und Sie schicken mir gefälligst einen besseren.
Herr Schmidt, das tut mir wirklich sehr leid. Natürlich können Sie Ihren Gott zurückschicken. Wir müssen Ihnen einfach einen kleinen Unkostenbeitrag berechnen und dann machen wir das schon. Vielleicht wäre der Automatikgott eher etwas für Sie. Der ist sehr flexibel und passt sich immer Ihren Bedürfnissen an, auch wenn die nicht immer die gleichen sind.
Das hört sich besser an. Können Sie mir den für 10 Tage zur Ansicht schicken? Ich werde nicht nochmal die Katze im Sack kaufen. Und schauen Sie bitte, dass Sie mir nichts berechnen. Sie wissen ja selber, wie teuer Ihre Produkte sind. Ich musste lange sparen, bis ich mir diesen Gott leisten konnte.
Ja, ich schau mal, was ich da machen kann. Also 10 Tage zur Ansicht, das ist wirklich kein Problem. Das bekommen wir hin. Das machen wir immer so. Ich verbinde Sie dann einmal mit dem Bestellbüro. Einen schönen Tag noch und auf Wiederhören.
Tschüss.
Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach dem passenden Gott für mich. Wissen Sie, ich bastle und werkel sehr gerne. Und da habe ich gedacht, dass es da vielleicht so etwas als Bausatz geben würde. Den könnte ich mir dann selber zusammenbauen. Ich kann aber leider auch nicht so viel dafür ausgeben. Haben Sie da vielleicht was Passendes für mich im Angebot?
Ja, doch. Also, wir haben da so einen Gott. Allerdings weiß ich nicht, ob wir den noch auf Lager haben. Wissen Sie, der ist nicht ganz so gefragt. Die Leute wollen ihren Gott lieber fix und fertig. Aber wir haben da so ein Grundsatzmodell, da kann man immer noch so Details dazu kaufen.
Ja, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ich denke, das werde ich dann nehmen. Und wenn ich dann wieder etwas Geld habe, dann kann ich mir noch ein bisschen Zubehör kaufen. Man kann doch sicher auch bei dieser Grundausführung kreativ sein, oder? Ich habe da nämlich wirklich meine eigenen Vorstellungen.
Ja, das ist ein sehr anpassungsfähiger Gott, den wir da im Angebot haben. Und ich habe gerade gesehen, wir haben sogar noch einen auf Lager. Das heißt, Sie können ihn direkt mitnehmen. Einmal damit ins Bestellbüro.
Dankeschön.
Bitte, schönen Tag noch.
Tschüss.
Tschüss. Vielleicht sollte ich mir auch mal einen Gott bestellen aus unserem Sortiment. Das Geschäft läuft so gut. Ich glaube, da sollte auch was für mich dabei sein. Puh, nur welcher? Irgendwie haben die doch alle einen Haken.
Passt zu mir. Welcher ist passend? Welcher Gott entspricht meinen Bedürfnissen? Das ist sehr genau, eigentlich sehr stark die Haltung, in der viele Menschen heute das Thema Religion, Religiosität angehen. Unsere Zeit, unsere Gesellschaft ist heute schon sehr, sehr religiös. Also viele Menschen fragen nach Gott und beschäftigen sich damit, wer er ist, oder sind auf der Suche nach Gott. Nur die Art und Weise, wie sie da rangehen und die Religiosität, die Form, hat sich, sagen wir, in 20, 30 Jahren radikal gewandelt. Religion steht heute im Zeichen dessen, was wir Postmoderne nennen, und ist davon sehr stark geprägt. Und Religion wird längst nicht mehr so gelebt oder gedacht, wie das früher der Fall war. Da hat sich vieles verändert. Ich möchte das kurz beschreiben, ohne damit zu meinen, wir müssten uns jetzt darüber erheben. Aber man muss es beschreiben, um zu verstehen, dass das Evangelium, auch das Evangelium dieses Bibeltextes, das wir gerade gehört haben, etwas völlig anderes sagt. Heute ist die Kirche längst nicht mehr alleiniger Anbieter in Sachen Religion, sondern es gibt zahlreiche Anbieter auf dem Markt der Möglichkeiten, auf dem religiösen Markt. Da gibt es sehr, sehr viele. Und der Einzelne ist auch heute längst nicht mehr bereit, sich in Sachen Religion irgendetwas vorsetzen zu lassen. Also die Zeiten, wo man jemandem sagt, Das nimmst du jetzt und das hast du zu glauben, die sind vorbei. Sondern jeder Einzelne hat für sich die Möglichkeit und die Freiheit, sich auf dem religiösen Markt umzugucken und dann etwas auszuwählen nach den eigenen Bedürfnissen. Und dabei ist die Frage nach der Wahrheit, auch nach der absoluten Wahrheit, die ist gar nicht mehr so entscheidend. Also bei mir früher, als mein Glaube so in die erste Krise, sagen wir in die Pubertät gekommen ist, da habe ich mich noch sehr stark damit beschäftigt, ist das wahr, was in der Bibel steht? Und das hängt eigentlich letztlich wirklich daran zu fragen, ist dieser Jesus Christus, ist er der Sohn Gottes und ist er von den Toten auferstanden? Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Und dann habe ich mich damit beschäftigt, also auch mit der Glaubwürdigkeit der Evangelien und was spricht dafür, was spricht dagegen. Ich wollte wissen, ob das wahr ist. Und ich stelle fest, diese Frage ist heute gar nicht mehr so relevant. Ob etwas objektiv wahr ist, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es für dich wahr ist. Das heißt, wenn du heute aufstehst und sagst, Jesus Christus ist die Wahrheit, stehen 20 andere auf und sagen, es ist deine Wahrheit. Unsere ist eine ganz andere. Es hat sich geändert. Und noch etwas hat sich geändert. Es ist auch längst nicht mehr nötig, sich für einen Weg, für eine Religion, für eine Form zu entscheiden. Warum nicht? Ein Mix von vielem. Ein bisschen was hiervon, ein bisschen was davon. Warum nicht ein Modellbausatz, so wie wir das gerade gesehen haben? Einen Gott, eine Religion, die ich mir zusammenstelle. Und so machen das viele. Und da kommt das Christentum gar nicht so gut weg. Es kommt zwar auch noch vor, aber es ist bei den Top Ten längst nicht mehr so an erster Stelle. Ich denke, sehr hoch im Kurs ist das Thema, also auch kosmische Energien zu verstehen und zu nutzen und den göttlichen Kern in mir zu entdecken. Und da kommt dann noch ein bisschen Esoterik mit rein. Und was die Hoffnung auf ein Leben, ewiges Leben, vielleicht ein Leben nach dem Tod angeht, ist eigentlich sehr hoch im Kurs eine, muss man sagen, verkürzte Lehre von der Reinkarnation. Und man nimmt sich so den Einkaufswagen und geht durch den Supermarkt und ich nehme mir ein bisschen was hiervon, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Esoterik, ein bisschen Voodoo und ein bisschen Jesus. Der kommt auch noch damit rein. Wenn Christus vorkommt in diesem Religionssystem, in diesem Einkaufswagen, dann meist als jemand, der vorbildlich gelebt hat. Jesus ist schon noch interessant, so wie Gandhi interessant ist oder andere berühmte Persönlichkeiten, als ein Vorbild, der mich inspiriert. Also, das ist so ein Mischmasch, wie, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen, der Jürgen Fliege, der früher so im Fernsehen da als Pfarrer aktiv war, der tourt ja jetzt durch die Lande und macht solche Heilungsveranstaltungen. Und das ist genau das. Da sind dann Voodoo-Meister und Geisteraustreiber. Und da habt ihr genau diesen Religionsmix, der heute ja sehr, sehr beliebt ist. Nun leben wir, und das ist sehr erfreulich, in einem Land und in einer Zeit, in der jeder das glauben darf, was er möchte. Und das wird hoffentlich auch so bleiben. Insofern steht es jedem frei, das sich so zusammenzustellen. Nur das hier sagt der Apostel Paulus, sagt die Bibel, auch wenn Jesus in diesem Religionsmix noch vorkommt, christlich ist dieser Glaube nicht. Und mit dem Evangelium und mit dem christlichen Glauben hat er nichts mehr zu tun. Denn, so sagt Paulus hier, in Christus, und zwar hier Vers 9 und Vers 10, in Christus, und zwar in Christus alleine, wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn, und zwar nur durch ihn, wird euch diese Heilsmacht zuteil, habt ihr Anteil daran. Christus alleine. Und außer ihm niemand. Und an ihm vorbei niemand. Das heißt, dass sich bei uns, dass sich in der christlichen Kirche, dass sich im christlichen Glauben alles auf den einen konzentriert, weil alles an dem einen hängt. In Jesus alleine wohnt die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. In ihm allein. Und wenn irgendjemand auf die Idee kommt, neben Christus noch irgendetwas anderes zu installieren, weil er meinte, wir bräuchten noch ein bisschen davon, noch ein bisschen hiervon, dann hat er nicht verstanden, wer Jesus ist. Und was uns in ihm alles begegnet, in Christus alleine. Wenn man das annimmt, dann wird das ganze religiöse Gebäude der heutigen Zeit mit einem Schlag zerstört. Das kannst du dann alles in die Tonne klopfen. Keine Engelchen, keine Schutzpatronen, keine magischen Steinchen, kein Feng Shui, keine Abhängigkeit von Sternbildern, von kosmischen Energien, sondern in Christus wohnt die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und Paulus sagt, alles andere beruht doch nur auf Menschenlehren und hat nur mit den kosmischen Mächten zu tun, aber nicht mit Christus. Das ist so radikal. Man könnte meinen, das hat sich bestimmt die Kirche ausgedacht. Das haben die sich ausgedacht, damit die dann sozusagen die einzige Vollmacht haben zum Heil. Aber nein. Der Apostel sagt hier im selben Brief, im Kapitel 1, es war Gottes Idee, es hat Gott wohlgefallen, dass er in diesen einen, in seinen Sohn Jesus Christus, alles legt, alles, was wir zu unserem Heil, zu unserem Leben, zu unserem Sterben, zu unserer Erfüllung, zum ewigen Leben brauchen. Alles hat er in diesen einen gelegt und mehr brauchen wir nicht. Und das war Gottes Idee. Es war seine Offenbarung. Christus alleine. Und daneben kein Mix, kein Mischmasch, keine Zutat, irgendetwas anderes. Christus allein, das ist das Erste. Das Zweite, der christliche Glaube, er darf nicht verramscht werden. Ich bin bei uns noch mit anderen Kollegen zusammen im Buchverlag für das Verramschen von Büchern zuständig. Es ist halt so, wenn sich ein Titel nicht so verkauft, wie wir das erhofft hätten, dann kann man noch eine Weile abwarten und dann stellt man fest, nee, das verstopft das Lager, das Buch muss raus. Und man kann es natürlich auch positiver formulieren und so ist es ja auch gemeint. Man möchte natürlich noch, dass es ein paar Leser erreicht. Was machen wir? Wir heben den Preis auf, man darf das ja nach einer bestimmten Zeit machen. Der Preis wird aufgehoben und reduziert, dann kommt das in so einen extra Werbekatalog und dann wird es den Leuten nochmal viel preiswerter angeboten. Ja, und oft funktioniert das dann. Also, dass sich jemand sagt, hier für 9,95 hätte ich das Buch nicht gekauft, aber 4,95, ja, das mache ich mal. Ramsch. Wenn der religiöse Markt so vielfältig ist, wie er heute ist, und wenn das Evangelium nicht mehr so ankommt, wie wir das gerne hätten, dann ist die Versuchung da, zu sagen, machen wir doch die christliche Botschaft einfach etwas billiger, weil es dann besser ankommt und genommen wird. Verramschen wir das Ganze doch einfach. Und wenn ich das machen will, dann muss ich alles Anstößige aus dieser Botschaft herausnehmen. Das, womit die Leute am meisten Probleme haben. Wie etwa den Absolutseinsanspruch, den Christus hat. Aber auch, dass ich von Schuld rede. Von Schuld. So wie Paulus das immer macht, wie die Bibel das immer macht. Aber sowas von penetrant. Auch hier wieder. Da wird doch tatsächlich von Schuld geredet. Der Schuldschein, der gegen uns geltend gemacht worden ist, er ist zerrissen, er ist ans Kreuz geheftet worden, denn da hat Christus für unsere Schuld bezahlt. Die Versuchung wäre da, davon nicht zu sprechen und das Evangelium billiger zu machen. Aber wenn du das tust, drastisch formuliert, dann hast du das Evangelium kastriert. Dann hast du ihm die eigentliche Wirkung genommen. Dann hast du ihm des Lebens beraubt. Dann hast du das Evangelium zu einer billigen Ramschware gemacht, zu einer humanistischen Botschaft, die an jeder Ecke zu haben ist und die auch keine Wirkung mehr entfaltet. Denn worum geht es hier im Kern? Seht, zum christlichen Glauben, zum Vertrauen auf Jesus Christus, kommst du überhaupt gar nicht auf dem Weg, den wir vorhin gesehen haben. Da bist du nicht Subjekt. Du sitzt nicht im Lehnstuhl und blätterst den Katalog und suchst dir deinen Gott aus. Sondern um diesen Glauben kennenzulernen und diese einzigartige Botschaft, in der das Heil ist, gibt es nur einen Weg, und der läuft genau andersrum, dass Gott zu dir kommt, dass er dir begegnet, dass er dich anspricht. Und viele, viele, viele hier könnten das erzählen, wie genau das passiert ist, wie Gott in ihr Leben getreten ist und hat sie angesprochen. Die Bibel nennt das Offenbarung. Offenbarung. Du kannst den Glauben suchen. Du kannst dein Herz danach ausstrecken, deine Hände. Du kannst wahrhaft zu einem Suchenden werden. Das wäre schön. Aber machen kannst du ihn nicht. Du brauchst, dass du von oben her, sagt die Bibel, neu geboren wirst. Offenbarung. Gott kommt auf dich zu. Seht, und wenn dir Gott begegnet und wenn er dich anspricht, dann passiert mindestens zweierlei. Das eine ist dies, dass du spürst, dass du vor Glück, vor Freude platzen könntest, weil du genau spürst, ich bin endlich zu Hause. Es gibt einen Sinn, es gibt einen Halt für mein Leben. Es gibt Antworten, es gibt einen Ursprung. Ich bin geliebt, ich bin gewollt. Paulus sagt es, Gott hat ein helles Licht in meinem Herzen angezündet. Du spürst, dass dieses Licht angezündet wird. Aber es geschieht aber auch noch etwas Zweites. Manchmal zur selben Zeit, manchmal etwas zeitversetzt. Es ist die Erkenntnis, dass du spürst und weißt, Mensch, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Da ist etwas, was mich von ihm trennt. Ich bin kein Wurm, ich bin kein Nichts, ich bin kein Niemand, aber ich bin nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Da gibt es dunkle Flecken, dunkle Stellen in meinem Leben. Da gibt es Schuld in meinem Leben. Und der Preis, den für das Evangelium, ist genau der, dies anerkennen zu können und davor nicht wegzulaufen. Zu wissen, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Und darum gehe ich vom Thron meines Lebens und ich lasse ihn Gott sein. Und ich nehme Vergebung in Anspruch. Die Bibel hat einen Begriff für diesen Preis. Sie hat einen Namen dafür und sie nennt das Metanoia, Umkehr, Buße. Humorvoll, wenn man das mit ein bisschen Humor formulieren wollte, könnte man sagen, es geht um zwei Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis, es gibt einen Gott. Und die zweite Erkenntnis, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Und für manche ist das sehr, sehr schwer, das zu erkennen. Bei den anonymen Alkoholikern, da formulieren wir das schon gar nicht mehr so romantisch, da sprechen wir von Kapitulation. Kapitulation. Ich erkenne an, dass ich, so wie ich bin, mein Leben nicht meistern kann. Dass es Dinge gibt in meinem Leben, die ich nicht in der Hand habe, wo ich immer wieder hinfalle, immer wieder versage. Aber es gibt eine Macht, es gibt eine Kraft, die ist größer. Und der vertraue ich mich an. Der vertraue ich mich an. Wenn jemand dazu nicht bereit ist, zu diesem Schritt der Kapitulation und des Vertrauens zu Gott hin, dann kommt er nicht weiter auf dem Weg der Heilung, weil er versucht es wieder und wieder und wieder selbst und aus eigener Kraft. Der Schuldschein, der gegen uns steht, er ist zerrissen. Du kannst diese Botschaft nicht herausnehmen. Seht, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, dieses Sühnegeschehen, dass Christus dort verblutet, es bleibt in manchem, finde ich, ein Geheimnis. Warum musste das so geschehen? Musste das so sein? Gab es keinen anderen Weg dazu? Man kann natürlich versuchen, das zu erklären vom Alten Testament her, von den Opferritualen, die es damals gab. Aber es bleibt etwas Geheimnisvolles. Auch wenn mich jemand fragt, warum musste das so sein? Ich denke, hätte es einen anderen Weg gegeben, hätte Gott ihn gewählt. Jesus hat gebetet, Herr, wenn es eben möglich ist, dann lass das an mir vorbeigehen. Aber es ist nicht an ihm vorbeigegangen. Also, was ich sagen will, ich verstehe es vielleicht in der Summe nicht ganz, aber was ich schon begreife, ist, dass es diesen Schuldschein gibt, dass es den gibt und dass es da schon einige Dinge gibt, die bei meinem auf meiner Rechnung Quittung draufstehen. Falsche Entscheidungen, die ich getroffen habe. Dinge, wo ich mich verletzt habe, andere verletzt habe. Auch die Menschen, die ich liebe. Und ich sag mal, das ist nur der Teil, der mir bewusst ist. Vermutlich steht da noch einiges, was mir nicht bewusst ist. Was mir klar ist, das ist schon das zu sehen. Paulus sagt, es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Will heißen, wir sind nicht mehr so, wie Gott sich das gedacht hat. Aber dann denkt an den verlorenen Sohn, der zum Vater zurückgekehrt ist, nachdem er erstmal alles ausprobiert hat. Zum Vater zurückgekehrt ist und was hat er gesagt? Er hat gesagt, Vater, ich bin es nicht würdig, dein Sohn zu sein, denn ich bin schuldig geworden vor Gott und vor dir. Ich bin schuldig geworden vor Gott und vor dir. Und der Sohn hat recht. Es ist genau dieses Bekenntnis. Der Vater weiß das. Es ist so. Aber er öffnet die Arme, er nimmt seinen Sohn in die Arme und dann wird gefeiert. Und er sagt, du warst tot und jetzt bist du wieder lebendig. Und das ist das Evangelium. Zu wissen, ja, es gibt diesen Schuldschein. Aber wenn Mächte und Gewalten kommen und popeln in meinem Gewissen herum und wollen mich fertig machen und dir sagen, du bist so schlecht und du bist so verdammt und du bist so verurteilt, dann gilt genau das, dass dieser Schein ein für alle Mal bezahlt ist, getilgt, es ist erledigt. Es gibt nun nichts Verdammliches für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Es gibt nichts Verdammliches mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es ist bezahlt. Und darum wollte ich um nichts in der Welt diese Botschaft herausnehmen aus dem Evangelium. Und ein drittes und letztes. Der Text sagt hier auch, Paulus sagt, wir sind mit Christus gestorben und wir sind mit ihm auferstanden. Wir haben, sagt Paulus, als Kinder Gottes Anteil an der Auferstehungskraft, an der Auferstehungsmacht. Wir haben Anteil daran. Das heißt, dass Gott ein Gott ist, der Tote auferweckt. Davon soll etwas spürbar werden von dieser Gotteskraft in unserem Leben. Wir haben im Vertrauen, im Glauben Anteil daran. Und ich denke, als Gemeinde sind wir eigentlich nichts anderes als eine Selbsthilfegruppe in Sachen Vertrauen. Dass wir einander helfen und ermutigen, darauf zu vertrauen, der Herr ist auferstanden, er lebt. Und Gott ist da. Und er hat Macht und er hat Kraft. Und er lässt mich nicht los. Und manchmal hängt der eine durch, dann gibt es andere, die für ihn, für sie beten. Und dann hängt wieder jemand anders durch, aber da sind dann wieder Geschwister da, die sagen, komm her, wir beten mit dir und wir vertrauen darauf, dass es weitergeht. In Christus wohnt die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn habt ihr daran Anteil. Eine Selbsthilfegruppe, einander zu ermutigen, darauf zu vertrauen. Mein großes Vorbild im ja, pastoralen Dienst, also als Pastor, ist ein Pfarrer aus dem Württembergischen. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt. In einem kleinen Dörfchen war er Pfarrer namens Möttlingen. Später in Bad Boll. Johann Christoph Blumhardt hieß er. Und er hat nach langer Zeit eines geistlichen Kampfes in seiner Gemeinde, dort war sehr viel Okkultismus. Also die Leute haben sehr viel, da auch in den Häusern wurden noch irgendwelche seltsamen Dinge gefunden, die Leute dort vergraben, versteckt hatten. Also, und er hat nach einer langen Zeit eines Kampfes eine Befreiung erlebt und daraus ist eine Erweckung entstanden. In dieser Erweckung hat Gott sehr viel Macht und Kraft gezeigt, es wurden viele Menschen geheilt. Es sind sehr viele Heilungen und Befreiungen passiert in dieser Zeit. Und das sprach sich natürlich rum. Es sprach sich rum. Und dann kamen die Leute von weit, weit her und sind angereist nach Bad Boll, um mit diesem Pfarrer zu beten und mit ihm beten zu können. Und gerade wenn es betuchte Leute waren oder sind von weit her gekommen, hatten sie natürlich auch die Hoffnung, der macht jetzt irgendwas ganz Besonderes mit mir. Und sie waren oft enttäuscht, wie schlicht es bei Pfarrer Blumhardt zuging. Er hat die Leute kommen lassen und dann hat er sich angehört, was ist deine Not, was beschäftigt dich? Und hat vielleicht eine Rückfrage gestellt, zu wissen, habe ich das wirklich alles verstanden, worum es geht? Und dann hat er gesagt, wissen Sie was? Wir haben jetzt gehört und gesehen, was die Mächte der Finsternis tun können. Und jetzt lassen Sie uns schauen, was unser Herr tun kann. Und dann ist er mit dem Betreffenden auf die Knie gegangen und dann haben sie im Namen Jesu ein vertrauensvolles, schlichtes Gebet gesprochen. Und dann hat er gesagt, und ich empfehle Ihnen, machen Sie dasselbe. Machen Sie dasselbe. Und dieser Satz, der ist mir so hängen geblieben. Wir haben gesehen, was die Mächte der Finsternis tun können. Nun lasst uns doch sehen, was unser Herr tun kann. Dass wir uns darin ermutigen. Natürlich gibt es in der Gemeinde sehr viel mehr, was wir tun können. Ganz viel praktische Hilfe, die wir einander leisten können. Das ist mir schon klar. Es gibt sehr viele Dinge, wo wir füreinander da sein können. Aber dass wir im Zentrum das pflegen, einander dieses Vertrauen zu stärken. Das heißt, wo jemand ist und vielleicht seit Jahren chronisch krank, psychisch krank, körperlich krank und kommst an deine Grenzen. Das ist, geht nicht weiter und ich kann nicht mehr. Zu beten und zu sagen, wir haben gesehen, was die Mächte der Finsternis können. Jetzt lass uns sehen, was der Herr tun kann. Und jetzt könnte man hier aufzählen und das durchgehen. Wo eine Ehesituation total zerfahren ist und man denkt, wie soll es da weitergehen? Du bist verzweifelt darüber. Wenn jemand schon lange auf Jobsuche ist und du kommst nicht weiter und hast den Eindruck, es tut sich nichts, es bewegt sich nichts, mich braucht keiner, mich will keiner. Wenn jemand gebunden ist in einer Abhängigkeit, in einer Sucht, ob das etwas Stoffliches ist, wie der Alkohol, ob das Pornografie ist, Videospiele oder was auch immer, gebunden und du kommst nicht raus. Auf die Knie zu gehen und zu beten, wir haben gesehen, was die Mächte der Finsternis tun können und lass uns sehen, was unser Herr tun kann, was er tun kann. Dass wir einander wieder und wieder das Vertrauen stärken in diesen Herrn, in dem die Heilsmacht Gottes wohnt in der ganzen Fülle, in der ganzen Fülle. Ja, das wünsche ich uns, dass wir so eine Art Selbsthilfegruppe werden, wo ich auch ehrlich sein kann. Wo ich jetzt nicht so tun muss, als hätte ich schon alles und als wäre schon alles in Ordnung, sondern wo ich auch sagen kann, nee, ich bin nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Aber dann beten wir füreinander und dann hängen wir uns gemeinsam an diesen Herrn, an diesen Herrn. Ich möchte einfach zum Schluss, und dann wollen wir Gott loben und anbeten, diesen Text noch einmal lesen, dass der dieses Wort Gottes in seiner Reinform noch einmal sprechen darf. Gebt Acht, dass euch niemand mit der leeren Vorspiegelung einfängt, euch die wahre Religion zu bringen. Das beruht doch alles auf Menschenlehren und hat nur mit den kosmischen Mächten zu tun, aber nicht mit Christus. In Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn wird euch die Fülle des Heils zuteil, nicht durch irgendwelche anderen Mächte. Denn Christus ist das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos. Durch Christus seid ihr auch beschnitten worden, nicht am Körper, sondern so, dass ihr den ganzen Körper, sofern er unter der Herrschaft der Sünde steht, abgelegt habt. Und dies geschah in der Christusbeschneidung, in der Taufe. Als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden. Und durch die Taufe seid ihr auch mit ihm zusammen auferweckt worden. Denn als ihr euch taufen ließt, da habt ihr euch ja im Glauben der Macht Gottes anvertraut. Und zwar der Macht, ihr Lieben, der Christus vom Tod auferweckt hat. Der Macht. 13. Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten. Das heißt, in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, die hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt und das alles in und durch Christus. Amen.
Wir haben heute ein Saxophon dabei. Volker Halfmann kann nicht nur predigen, sondern er kann auch Saxophon spielen. Das haben wir vorhin auch schon gemerkt und unterstützt uns. Und da freuen wir uns sehr drüber. Aber zurück zur Predigt. Was passte besser nach dieser Predigt, wo es darum geht, dass doch so leicht vieles vermischt wird, als einfach nochmal unseren Glauben zu bekennen? Und das wollen wir einfach mit dem ersten Lied tun. Wir glauben an den einen Vater. Der Text ist vielleicht nicht ganz so leicht mitzusingen. Wer es kann, darf es gerne tun. Er wird an die Wand projiziert, aber wir können im Refrain das mit bestätigen als Gemeinde. Und das wollen wir einfach tun. Bestätigen, es stimmt, wir glauben an den einen Vater, der das All geschaffen hat, der uns nach seinem Vorbild formte. Ja, er gab Leben satt. Wir gingen unsere eigenen Wege und ignorierten sein Gebot, doch weil uns Gott unendlich liebte, schickte er Jesus in den Tod. Ja, wir glauben.
er selbst ohne jede Schuld war, als er das Kreuz auf seine Schulter nahm. Sogar von Freunden noch verraten, war er am Ende ganz allein, als er den Weg zum Vater bahnte, um uns von Sünde zu befreien. Oh, wir glauben.
Yeah. etwas anders haben oder vielleicht einfach ganz eigene Ideen und Vorstellungen haben. Aber du sollst die Mitte sein, Herr Jesus. Und danke, dass du darauf aufmerksam machst. Danke, dass du mit uns unterwegs bist und dass du uns immer wieder so auf dich fixierst.
Thank you.
bist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du.
Man könnte sagen, heute ist ein Sonntag der großen Ereignisse. In der Tat, Volker Halfmann am Saxophon. Die Theatergruppe. Ob das nächste jetzt auch noch Applaus kriegt, das wage ich zu bezweifeln. Heute sind Landtagswahlen, da möchte ich darauf hinweisen. Es ist egal, wen ihr wählt, nein, das ist auch nicht ganz egal, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man zur Wahl geht, deswegen sage ich das an. Es ist auch genug Zeit, weil die Meister-DFB-Pokalfeier fängt ja erst um 18.09 Uhr an, also insofern ganz entspannt. Wir feiern Jubiläum, und zwar in knapp 3 Wochen. 100 Jahre FEG Dortmund-Körne. Es gibt Flyer, die ihr gerne mitnehmen könnt, hinten am Infotisch und verteilen an Freunde, Bekannte. Es wird an dem Samstag ein Konzert geben mit Super 2. Es gibt Plakate, es gibt Einladungsflyer und ihr könnt auch hinten und auch bei Monika Krell im Büro Eintrittskarten kaufen, vorab kaufen, verschenken. Das wäre gar nicht schlecht, weil das gibt uns ein wenig Planungssicherheit, wie viele Leute denn zu dem Konzert kommen. Außerdem gibt es Essensmarken. Die sind umsonst. Ihr seid natürlich herzlich zum Mittagessen beim Jubiläum eingeladen, aber es gibt 2 Essenszeiten und das bedeuten diese gelben oder grünen Marken. Die sind auch hinten am Infopoint erhältlich. Gelb bedeutet 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr, grün bedeutet 13.15 Uhr bis 14 Uhr, steht aber auch alles auf dem Gottesdienstmanuskript. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch jetzt schon mal damit eindecken, dient auch ein wenig zur Planungssicherheit. Auch Freunde, Bekannte, ich sag mal Gemeindeglieder, die ihr noch von früher kennt, die jetzt 150 Kilometer weiter entfernt wohnen, ladet sie ein, es wird ein großartiges Fest werden. 100 Jahre wahre Liebe. Volker Halfmann, du wolltest noch kurz was sagen. Nimmst du das Mikrofon mit? Das ist an, ja.
Ja, ich wollte mich kurz noch verabschieden. Wenn man Großeltern ist, wer das kennt, da ist ja das Schöne, man hat die Kinder und dann gibt man sie wieder weg. Man hat nicht die Verantwortung, man genießt das Gute daran. Und wenn man Gastprediger ist, dann ist das auch so. Dann kommt man in die Gemeinde und genießt den Gottesdienst und die ganze Verantwortung, die hat jemand anders, ja. Und ich habe das sehr, sehr genossen, hier zu sein. Deshalb war mir das ein Anliegen, nochmal das kurz zu sagen. Also für uns ist es jetzt so, dass wir nach 4 Jahren hier im Ruhrgebiet wieder zurückgehen, wo wir hergekommen sind, nach Karlstadt bei Würzburg. Und ich fange dort wieder an als Pastor in der Gemeinde dort. Mit einer halben Stelle fange ich dort an. Und okay, ihr darf nicht erzählen, wie das dazu gekommen ist. Heute ist so, und ja, ich möchte euch Gottes Segen für eure Gemeinde, für die Gemeinschaft und dass Christus verherrlicht wird und ihr erlebt, wie vieles geschieht. Und es ist so schön, also hier zu sein, das zu erleben. Das sollt ihr auch mal hören. Vielen Dank für alles.
Plakat hier. Genau, ich muss sagen. Also Volker, ich muss sagen, wir haben, glaube ich, 3 Gottesdienste zusammen gemacht und es war mir auch immer eine große Freude, das mit dir zusammen zu machen. Und ich habe deine Predigten, die auch sehr persönlich waren, man hatte immer so das Gefühl, du weißt wirklich, wovon du redest, das habe ich doch sehr genossen. Und natürlich haben wir auch ein kleines Abschiedsgeschenk organisiert. Vielleicht kannst du das mal kurz auspacken. Wenn du also so über deine Wenn du also über deinen Predigten brütest, Montagmorgen, Dienstagmorgen, Mittwochmorgen, und dann vielleicht eine Tasse Kaffee dabei trinkst, dann kannst du dich immer an unsere Gemeinde erinnern und an den Ruhrpott, in dem du dann ja doch eine gewisse Zeit lang warst. Insofern wirst du uns auch nicht vergessen, bleib trotzdem noch hier vorne stehen, denn das nächste Ereignis, was wir ja heute zu begehen haben, ne, da haben mich die Mädels auch ganz dezent schon darauf hingewiesen, wobei das gar nicht nötig war, heute ist Muttertag. Ja, jetzt sehe ich das erste Stirnrunzeln bei den Vätern, die das heute Morgen vergessen haben. Heute ist Muttertag und liebe Mütter, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Also mir gefällt das ganz schön, das ist jetzt mein Geschenk an euch. Und ich wünsche allen Müttern alles Gute, Gottes Segen, viel Kraft mit uns Männern und den Kindern. Und es wäre schön, wenn ihr einfach jetzt mal alle aufstehen würdet. Und ich habe euch natürlich auch einen Vers ausgesucht. Ja, ihr könnt auch gerne klatschen, also die Väter, die da noch was nachzuholen haben. Ich habe euch einen Vers mitgebracht. Das ist die Losung von morgen. Also insofern passt das eigentlich. Ihr sollt merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Ihr seid also nicht alleine. Gott ist mit euch. Und ich möchte jetzt gerne, dass wir zusammen ein Lied singen. Also nicht nur die Männer, dann ist es ein bisschen atonal vielleicht, sondern dass die Frauen auch mitsingen und dass wir uns das gegenseitig zusingen und auch für Volker Halfmann letztendlich als eine Art Segenslied. Und das Lied ist dann Allein deine Gnade genügt. Ihr Mütter, ihr dürft gerne stehen bleiben, weil wir singen es euch zu. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben und was dich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Ich muss dich nicht länger um Liebe bemühen. Ich habe Vertrauen zu dir. Hast deine Schlünden getilgt für dein Blut. Denn Gnade ist für mich genug. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt, allein deine Gnade genügt. Jesu lässt mich gerecht vor dir stehen, ich werd deine Schuld getilgt. Die Gnade hat über Gericht triumphiert. Ja, und sieht frei in dir. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Es gibt mir dein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Wir stellen uns jetzt unter den Segen Gottes und ich bitte alle anderen auch aufzustehen. Im Nachgang gibt es natürlich wieder die Gelegenheit, für sich beten zu lassen. Volker Halfmann hatte darauf hingewiesen, man kann mit jemandem sich hier unter die Palmen setzen, Anliegen besprechen und für sich beten lassen. Bitte nehmt das doch auch in Anspruch. Und der allmächtige Gott bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche noch einen ereignisreichen Sonntag.